keine Kundendaten mehr eingeben. Also ich habe in meiner Wallet ist meine Adresse hinterlegt. Ich klicke zweimal auf den Knopf auf der Seite und der Kauf ist abgeschlossen, ohne dass ich irgendwelche eigenen Daten eingeben muss. Ich glaube, das ist extrem wichtig für die Händler, dass sie da mit der Zeit gehen, dass sie sich das anschauen, dass sie das integrieren, dass sie auf uns zukommen, auch wenn irgendwas nicht rund läuft. Oder wenn Sie selbst Optimierungsbedarf sehen, wir unterstützen dann gerne. Und genauso, wenn es dann in die Internationalisierung geht, eben auch für länderspezifische Zahlungsarten.
Herzlich willkommen beim B19 Payment Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und wenn euch der Podcast gefällt, bitte abonnieren nicht vergessen. Ich, euer Host Roland Doch, möchte euch recht herzlich willkommen heißen. Heute ist mein Gast Christoph Heinzle. Bitte stelle ich da kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
Vielen Dank, Roland, für die erneute Einladung. Ich bin heute das zweite Mal da. Christoph Heinzle ist mein Name. Ich bin Geschäftsführer bei Unser in Österreich, mittlerweile seit 9 Jahren in der Payment-Branche und freue mich riesig auf das Gespräch heute mit dir.
Du warst ja am 1.11.2022, wie ich in meiner Recherche nachschauen konnte, bei uns. Was hat sich in der Zwischenzeit denn alles ergeben? Aber bitte nicht alles, weil der Podcast, du weißt, eine gewisse Zeit haben wir, aber vielleicht, dass du uns ein bisschen so die Keypoints einmal hervorhebst.
Ja. Sehr viel hat sich getan in den letzten 2,5 Jahren. Wir haben einerseits hatten wir eine Sonderprüfung von der BaFin. Die hat uns natürlich ein bisschen gebremst beim Wachstum, logischerweise. Die BaFin ist in Deutschland momentan bei sehr vielen Zahlungsdienstleistern und Banken im Haus. Zu Recht. Und wir haben gemeinsam mit der BaFin diese ganzen Findings jetzt gelöst. Die BaFin bzw. der Sonderbeauftragte ist aus dem Haus. Wir können uns jetzt wieder auf das Wachstum konzentrieren. Parallel dazu haben wir einige Zukäufe durchgeführt in den vergangenen Jahren, haben mittlerweile daran gearbeitet, dass wir die Zukäufe integrieren in den Konzern. Und wahrscheinlich das Wichtigste, was in den letzten 2 Jahren passiert ist, ist eigentlich unsere neue Plattform, die wir gebaut haben. Wir haben eine Unified Commerce Plattform gebaut. Ich hoffe, dass wir da später noch ein bisschen drauf eingehen können, die technologisch state of the art ist und so gesehen einmalig im deutschsprachigen Raum für kleine Händler, die unsere Zielgruppe ist.
Jetzt hast du ja damals immer den nochmal angehört, nämlich also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich das gerne nochmal anhören möchten, den haben wir damals eben am 1.11.2022 haben wir den aufgenommen. Also ihr findet es in unseren Folgen. Wir haben damals schon mal gesprochen, über wie du in die Payment-Industrie begonnen hast oder im Zahlungsverkehr. Ja. Ich würde aber gerne für diejenigen Zuhörer oder Zuhörerinnen, die das vielleicht nicht damals gehört haben, nochmal kurz anfangen. Du hast ja damals, du bist ja schon sehr, sehr lange in unserer Branche. Vielleicht hast du mal kurz so einen Steckbrief gibst, wo du begonnen hast und warum du heute bei uns so bist.
Gern. Ich habe 2016 bin ich mit oder durch Zufall in die Payment-Branche gerutscht. Habe damals in Österreich bei einem technischen BSP namens MPay24 begonnen. Die ist dann im Laufe der Zeit verkauft worden an die heutige Unser. Und ich habe mich dann im Konzern einfach weiterentwickelt. Ich habe zwischenzeitlich war ich Country Manager Österreich, habe die Integration der MPay24 verantwortet in den Konzern, die Teams integriert, wir haben eine Matrix-Struktur bei uns. Als das abgeschlossen war, habe ich dann den SME-Vertrieb übernommen bei uns für 2 Jahre lang, also für die Dachregion. Dann war ich die letzten 2,5 Jahre gruppenweit zuständig für Go-to-Market und Growth, insbesondere für unser Unified Commerce Produkt und bin jetzt seit kurzem wieder zuständig für unsere Business Unit E-Commerce bei uns und freue mich wieder mit alten Gesichtern jetzt näher oder stärker zusammenarbeiten zu dürfen.
Jetzt haben wir schon zweimal gesagt, ihr habt auf der Plattform, habt ihr viele Dinge zusammengeführt. Vielleicht nimmst du uns da mal mit, was das genau bedeutet. Weil ich glaube, für viele, die in der Branche tätig sind, die wissen, was das für ein, ich sage mal, enormer Aufwand ist. Und natürlich auch, also das eine ist der enorme Aufwand, was die Ressourcen betrifft. Das andere ist das Technische. Nimm uns da ein bisschen vielleicht mit, welche Produkte bietet ihr an, ja? Und was waren so die Key Challenges dahinter?
Ja. Also als Zahlungsdienstleister ist unser Kerngeschäft logischerweise die Akzeptanz oder das Angebot der Akzeptanz von verschiedensten Zahlungsmitteln. Wir sind Acquirer, wir haben eine eigene Acquiring-Lizenz, deswegen ist es uns möglich, dass wir eine Visa und eine Mastercard direkt anbieten können, ohne dass da eine Bank oder eine Acquiring-Bank dazwischen geschaltet werden muss. Wir haben ein eigenes Buy Now Pay Later Produkt, auch durch einen Zukauf. Das ist auch die österreichische Payolution, die wir 2021 gekauft haben. Wir bieten eigentlich alle gängigen Zahlungsmittel an, die in Europa notwendig sind. Unser Fokus ist insbesondere der Dachraum, beziehungsweise auch ein bisschen die Nordics. Wir haben Standorte in Dänemark, Luxemburg, Österreich und Deutschland. Insofern schauen wir, dass wir unsere Produkte auch für unsere Heimatmärkte bauen. Das heißt, wir fokussieren uns jetzt weniger auf andere Kontinente, weil auch die Händler, die das brauchen, nicht wirklich unserer Zielgruppe entsprechen. Wir haben auch, was uns ein bisschen einzigartig macht, neben dem eigenen Buy Now Pay Later Offering, ist, dass wir eigene Software bauen. Wir bauen Registrierkassensoftware und damit einhergehend auch sehr viele andere Softwarekomponenten, wie beispielsweise ein eigenes CRM-System, ein eigenes ERP-System, Mitarbeitermanagement, Reservierungsfunktion, also alles, was so ein klassischer Mittelständler benötigt, um sein Daily Business zu bewerkstelligen, das bieten wir an. Das ist das, was wir sozusagen jetzt in den letzten 2 Jahren perfektioniert haben, will ich jetzt fast schon sagen, weil wir diese ganzen eigenen oder einzelnen Bausteine auf unsere Unified Commerce Lösung gebracht haben. Das heißt, der Händler hat wirklich mit einer einzigen Integration die Möglichkeit, all diese Produkte zu nutzen. Ja, wir haben ein eigenes Unified Commerce Team, das heißt, selbst wenn der unterschiedliche Produkte von uns nutzt, bekommt er einen Ansprechpartner. Das ist alles mit einem Vertrag möglich, das heißt wirklich administrativ für einen Händler super.
Jetzt hast du kurz die Regionen vorher auch angeschnitten und ich glaube, für viele Zuhörerinnen und Zuhörer ist es ja auch immer ganz spannend zu hören, was sind in deiner Meinung nach gerade in eurem Geschäft die Challenges, was die Dachregion betrifft. Ja, also man hört das ja viel auch auf den Veranstaltungen, Kongressen. Es gibt ja lokale Zahlungsmittel, es gibt ja dann die internationalen Zahlungsmittel, dann gibt es die verschiedenen Produkte noch dazu. Ja. Was würdest denn du da als die größte Challenge oder wo du sagst, wo ihr als Unzer einfach wirklich unschlagbar seid, uns mitgeben?
Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man den Händlern auch ein bisschen beibringt, dass sie nicht 100 verschiedene Zahlungsmittel brauchen in ihrem Checkout. Ja. Wir haben jetzt auch kein Rezept, das für jeden Händler passt, aber der Händler kennt in Wahrheit seine Kunden am besten und gemeinsam mit dem Händler finden wir raus, welche Zahlungsmittel er wirklich braucht. Ich glaube, das ist einmal sehr wichtig. Dann genauso wichtig ist es aber auch, also wir wollen ja mit den Händlern mitwachsen, das heißt, die Händler sollen sich jetzt nicht irgendwie eingeschränkt fühlen, weil wir denen jetzt sagen, okay, du willst jetzt nur in diesen Märkten aktiv sein, deswegen brauchst du nur diese Zahlungsmittel. Wenn der dann sagt, okay, ich will jetzt expandieren in andere, nennen wir es mal europäische Länder, dann haben wir in der Regel diese Zahlungsmittel, die in diesen Ländern notwendig sind, auch auf der Plattform, wie beispielsweise eine Twint in der Schweiz, eine Ideal in Holland, UPay in Polen. Da können wir den Händler dann bei der Internationalisierung auch entsprechend unterstützen.
Jetzt hast du, wie du vorher gesagt hast, 2016 begonnen, ja, in der Branche. Wenn du jetzt zurückschaust, was sind die größten Unterschiede seit 2016 zu heute, auch was die Zahlungsmittel vielleicht betreffen?
Was wir natürlich sehen seit der Pandemie ist, dass die ganzen Wallets extrem wachsen. Das heißt, Apple Pay, Google Pay, genauso wie PayPal finden sich da wieder. Wir sehen auch, dass bei Now Pay Later insbesondere der Rechnungskauf weiterhin sehr stark wächst. Österreich ist ein sehr kartenlastiges Land. Da sehen wir Rückgänge bei den Kartenzahlungen. Wir sehen.
Und wo gehen die Umsätze? Ich meine, die Umsätze sind ja nicht weg, die werden nur umverteilt wahrscheinlich, ne?
Genau.
Zu anderen Zahlungsmitteln. Was wären zum Beispiel so ein Zahlungsmittel, was diesen Kartenumsatz dann dementsprechend vielleicht jetzt ersetzt oder neu initiiert?
Also wie vorhin gesagt, sehr viel geht Richtung PayPal. Mhm. Ja. PayPal ist einfach sehr, ein sehr einfaches, convenientes Zahlungsmittel. In Wahrheit ist da auch nur eine Karte hinterlegt oder mein Bankkonto direkt, wenn ich meine IBAN dort preisgebe. Aber auch genauso zum Rechnungskauf, das sehen wir auch. Der große Vorteil vom Rechnungskauf ist einfach, dass der Konsument nicht in Vorleistung gehen muss, ja, und risikofrei seine Produkte nach Hause bekommt. Wie wir alle wissen, im Internet gibt es nicht nur vernünftige Händler, sondern genauso viele Betrüger. Und da ist es sehr wichtig, dass sich der Kunde wohlfühlt und entsprechend mit einer Bezahlmethode bezahlen kann, wo er nicht in Vorleistung gehen kann oder muss. Wir sehen auch, dass bei diesen Zahlungsmitteln die Umsätze sich steigern lassen. Das liegt nicht nur daran, dass dann jeder zwei Paar Schuhe bestellt in zwei unterschiedlichen Größen, sondern dass die schon auch höhere Warenkörbe einfach haben, weil sie wissen, wenn mir irgendwas nicht gefällt, dann schicke ich es wieder zurück, ohne dafür in Vorleistung gehen zu müssen. Und im Endeffekt, das Resultat daraus ist einfach, dass der Konsument letztendlich dann auch ein bisschen mehr behält, als er ursprünglich wollte.
Ich glaube auch ganz wichtig ist, bei eurer Lösung von Kauf auf Rechnung und Ratenkauf, Pay Now, Pay Later, ist ja auch, es wird wenn man sich den Händlerseite ansieht, dann glaubt man ist beim Händler eigentlich, oder? Und ich glaube, das ist ja ganz wichtig, weil das war ja früher schon so, da hat es ja Anbieter gegeben, die haben sie in ihren eigenen Look and Feel gehabt, die Seite, ja, wo sie viele Konsumenten ja nicht ausgekannt haben, warum, wenn ich jetzt draufklicke, ja, warum komme ich jetzt auf die Seite? Mhm. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, was da so die Entwicklung war bei euch.
Also wir unterscheiden eigentlich zwischen drei unterschiedlichen Lösungen. Das sind, wir nennen das einfach Branded Buy Now Pay Later. Das ist die klassische Klarna. Ich glaube, die kennt jeder. Haben sehr viel in ihre Marke investiert in den letzten paar Jahren. Haben eine extrem hohe Reichweite bei sehr vielen Händlern integriert. PayPal genauso. Bei PayPal kannst du auch eine Buy Now Pay Later Option wählen im Checkout. Das sind die sogenannten gebrandeten Optionen. Der Nachteil bei diesen Optionen ist einfach, dass der Konsument sofort vom Händler weggeleitet wird. Der Händler hat auch keinen Zugriff mehr auf den Konsumenten, kann jetzt nicht entscheiden, okay, ich gebe denen jetzt ein bisschen Zahlungsaufschub, weil der Cash ist gerade ein bisschen eng, oder kann auch nicht oder hat kein Mitspracherecht beim Wording bei den Zahlungserinnerungen oder bei den Mahnschreiben. Also der Konsument ist de facto, sobald er im Checkout auf eine dieser Optionen klickt, ist er sofort weg sozusagen. Ja, also nicht mehr administrierbar für den Händler. Hat aber genauso große Vorteile, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Klarna wiederum anschaue, die ja mittlerweile eher weggehen von PSP zu einer Plattform für Konsumenten mit ihrem Marktplatz, mit ihrer Application, die sie da haben. Das heißt, wenn ich ein Produkt suche oder haben möchte, dann nehme ich die Klarna-App und kriege alle Händler ausgespuckt, die dieses Produkt anbieten. Also ich kann mit Klarna schon meine Reichweite noch einmal erhöhen als Händler, kann neue Kunden gewinnen dadurch. Das sind so die Vorteile, die wir nicht bieten, weil wir konzentrieren uns einfach nicht auf diese Dinge. Uns ist wichtig, dass wir das Geschäft des Rechnungskauf, des Ratenkauf perfekt abwickeln für den Händler, dass wir nicht in Erscheinung treten. Wir treten erst in Erscheinung, wenn der Fall ans Inkasso gehen muss sozusagen. Mhm. Dann kommt unsere Marke in den Vordergrund. Da wollen wir den Händler außen vor lassen, weil unser Verständnis ist, dass sozusagen ein Konsument keine schlechte Erfahrung mit dem Händler oder mit der Händlermarke machen soll. Deswegen, sobald es unangenehm wird, nehmen wir unsere Marke in den Vordergrund und informieren den Konsumenten darüber, dass sein Fall jetzt leider ins Inkasso wandert.
Es ist ja gerade bei dem Kauf, also Buy Now Pay Later, oft auch das Thema der Generationen. Also wenn man oft auf Kongressen ist, hört man immer wieder, also die ältere Generation, also die etwas älteren Personen verwenden lieber die Karten, ja, und die jüngere Generation, die verwenden mehr lieber dieses Thema mit den Apps, also ZB wie Klarna oder vom Händler Kauf auf Rechnung, weil sie sagen, wollen überall bezahlen, zu jeder Tages- und Uhrzeit, ja, und weil sie das meist über Handy machen. Wie würdest du das sehen?
Ich sehe es da tatsächlich ein bisschen anders. Ja. Du hast schon recht, dass die Anbieter, die sehr viel mit ihrer Brand arbeiten, wie zum Beispiel Klarna, die jüngere Generation vielleicht eher ansprechen oder dass da vielleicht die Klientel ein bisschen jünger ist. Bei uns ist es eigentlich sogar umgekehrt. Wenn man ein bisschen weiter in die Vergangenheit denkt, woher der Rechnungskauf eigentlich kommt, das ist ja klassischer Versandhandel, Otto, Universal, Quelle, kennt ja jeder. Und die haben ja früher nichts anderes gemacht, als ihre Kunden auf Rechnung bestellen zu lassen. Ja. Das heißt, ich habe den Katalog daheim gehabt, habe ausgewählt, welche Pullover, welche T-Shirts ich jetzt gerne hätte. Dann hat mir der Versandhändler das Backerl nach Hause geschickt und da war ein Erlagschein mit dabei und da konnte man, ich kann mich noch gut erinnern, da war dann die Liste, da hast du eingetragen, welche Produkte du behalten möchtest, welche du zurückschickst, dann musstest du dir selber ausrechnen, wie viel oder wie hoch der Endbetrag ist und dann bist halt zu deiner Bank gegangen, hast dort den Erlagschein hingelegt und hast das überwiesen. Und so sehen wir das bei uns auch, mag vielleicht auch ein bisschen an unserem Händlerportfolio liegen. Wir machen zum Beispiel den Rechnungskauf für viele, also für den Mediashop zum Beispiel, ja, also wo grundsätzlich die Klientel ein bisschen älter ist. Wir haben sehr viele Händler im Sportbereich, die vielleicht auch schon, also sind jetzt nicht eine ältere Generation, aber die gehen halt vielleicht von diesen 18 bis 25 Jahre plus ein bisschen weiter rauf. Ja. Deswegen sind wir eigentlich im Durchschnitt über 30 Jahre als Alter bei unseren Konsumenten, die Rechnungskauflösung nutzen.
Jetzt hast du ja vorher auch schon gesagt, ihr bietet ja neben den klassischen Buy Now, Pay Later, bietet ihr auch andere Zahlungsmittel, alles aus einer Hand an. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, was das genau bedeutet? Also der Händler braucht nur einen Vertrag machen, wie du gesagt hast. Ja. Welche Zahlungsmittel sind denn da zum Beispiel inkludiert?
Alles, was der Händler braucht. Ja. Also wenn wir jetzt sozusagen einen neuen Händler onboarden, dann besprechen wir gemeinsam mit dem Händler, in welche Länder er schickt, wie seine Zielgruppe ausschaut und beraten ihn dahingehend, halt, welche Zahlungsmittel er braucht. Im Grunde genommen, für uns ist immer wichtig, dass man alle möglichen Kanäle abdeckt. Ja. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Konsument nur mit der Karte zahlen möchte, dann brauche ich eine Kartenakzeptanz. Es gibt genauso viele Leute, die keine Karte haben, die online-fähig ist. Ja. Man denkt jetzt zum Beispiel nach Deutschland, da ist die Girocard extrem verbreitet. Die Girocard ist nicht online-fähig, da brauche ich irgendeine Zahlungsmethode, die möglicherweise Online-Banking oder mit dem Online-Banking durchgeführt werden kann. Ja, das kann eine Sofortüberweisung sein, die bald vom Markt genommen wird von Klarna. Das kann ein Rechnungskauf sein, das kann eine Lastschrift sein. Das kann genauso aber auch PayPal sein. Ja? Also wie vorhin schon gesagt, bei PayPal kannst du genauso dein Bankkonto hinterlegen anhand der IBAN. Dann wird das einfach vom Bankkonto abgebucht. Ich glaube, sehr wichtig ist, dass man den Kunden einfach ein nahtloses Einkaufserlebnis bietet, ja, und da auch immer ein bisschen am aktuellsten Stand bleibt. Also seit der Corona-Pandemie, habe ich auch vorhin schon gesagt, sehen wir, dass Apple Pay und Google Pay extreme Wachstumsraten zeigt. Es ist auch klar, weil ich nutze es auch fast ausschließlich Apple Pay, weil es einfach extrem schnell und einfach ist, der Checkout. Ich brauche keine Kundendaten mehr eingeben. Also ich habe in meiner Wallet ist meine Adresse hinterlegt. Ich klicke zweimal auf den Knopf auf der Seite und der Kauf ist abgeschlossen, ohne dass ich irgendwelche eigenen Daten eingeben muss. Ich glaube, das ist extrem wichtig für die Händler, dass sie da mit der Zeit gehen, dass sie sich das anschauen, dass sie das integrieren, dass sie auf uns zukommen, auch wenn irgendwas nicht rund läuft. Oder wenn Sie selbst Optimierungsbedarf sehen, wir unterstützen dann gerne. Und genauso, wenn es dann in die Internationalisierung geht, eben auch für länderspezifische Zahlungsarten.
Jetzt hast du es gut schon angeschnitten. Nach der Pandemie oder ich glaube generell, die Umsatzsteigerungen bei E-Commerce waren ja im Regelfall schon über die letzten Jahre immer mehr und mehr. Durch Corona ist das dann explodiert, kann man sagen. Dann ist es wieder zurückgegangen. Richtig, aber grundsätzlich, ihr bietet den Händler ja auch Risikomanagement-Tools dazu, damit er dementsprechend auch einschätzen kann, ist er derjenige, der vorgibt zu sein, der Konsument. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, was ihr momentan auch anbietet und wo da die Reise hingehen könnte?
Ja, im Grunde genommen ist, nutzen wir diese Systeme im Wesentlichen für unser Buy Now Pay Later-Angebot. Mhm. Ja, das heißt, für den Händler ist der Rechnungskauf komplett risikolos. Mhm. Also wir übernehmen auch die Haftung. Wir prüfen den Konsumenten in Realtime. Das heißt, im Zuge des Checkouts machen wir eine Art Bonitätsprüfung. Wir schauen, ob das alles Sinn macht, ja, ob der Christoph Heinzel jetzt wirklich von dieser IP-Adresse aus diesem Umkreis bestellt, wo er angibt zu wohnen. Und geben sozusagen dem Händler in Realtime zurück, okay, diese Zahlung garantieren wir dir, du kannst die Produkte risikofrei verschicken, du kriegst das Geld auf jeden Fall, selbst wenn dieser Fall ins Inkasso gehen sollte, übernehmen wir sozusagen die Deckung und der Händler bekommt in der Regel das Geld sogar, bevor der Konsument uns bezahlt. Das heißt, wir gehen ein Stück weit in die Vorfinanzierung. Mhm. Und da kommen unsere Risikosysteme im Wesentlichen zum Einsatz. Aber genauso haben wir auch Risikosysteme für Kartenzahlungen. Das heißt, der Händler kann uns mitteilen, in welche Regionen er seine Produkte verschicken will. Dann kann man andere Regionen ausschließen, können Velocity-Checks einstellen. Also wir unterstützen dann die Händler einfach vor Betrug, soweit es geht. Und in Absprache mit den Händlern versuchen wir aufgrund der Lieferdestinationen, wo sie ihre Güter eben hinschicken, das weitestgehend gemeinsam zu regeln und den Händler zu schützen.
Jetzt hast du auch, also ich finde das ja total spannend, insofern, weil für E-Commerce war es uns ja allen immer klar, da braucht man solche Tools unbedingt. Ja, beim Point of Sale hat es immer geheißen, naja, da schauen wir mal, weil da ist der Kunde eh vor Ort, da kann ich ja Kontrollen durchführen, wie zum Beispiel, ich kann schauen, ob er der ist, der vorgibt zu sein, indem ich einen Ausweis einfordere oder auch generell. Wie würdest du diesen Omnichannel-Ansatz momentan sehen bei vielen Händlern? Also gerade im Retail-Bereich ist es wieder immer mehr und mehr, dass man sagt, man möchte eigentlich alle Transaktionen zusammenführen, möchte sich anschauen, was hat der Kunde bezahlt, ob das jetzt im Vorortgeschäft ist oder im E-Commerce. Wo geht denn da die Reise hin, deiner Meinung nach, oder bei euch?
Also du sagst das eigentlich ganz richtig, ja. Stichwort Omnichannel, das ist so ein bisschen, wir machen online und wir machen offline, aber links weiß nicht, was rechts eigentlich gerade durchführt oder was da passiert. Ja, also das heißt, beide Systeme kommunizieren nicht miteinander. Ich habe zwar als Händler eine Lösung für beide Kanäle, aber eigentlich weiß ich gar nicht, was am anderen Kanal passiert zur gleichen Zeit. Ja, ist wahrscheinlich mit vielen Systemen im Hintergrund möglich, dass irgendwie alles in ein gemeinsames System reinzupushen und dann zu wissen, was passiert, aber extrem aufwendig und eigentlich nicht managebar für einen kleinen oder mittelständischen Händler. Wir haben, also wenn man sich jetzt unser Produktportfolio anschaut, ist es so, dass wir sozusagen mit der eigenen Kassensoftware schon einmal diesen großen Brocken abdecken, dass man eigentlich am Point of Sale wissen muss, was geht da über die Kasse drüber. Mit unserer Unified Commerce Plattform vernetzen wir den stationären Bereich mit dem E-Commerce Bereich. Das heißt, in Realtime weiß ich als Händler, wie mein Inventar ausschaut. Ja, ich weiß genau, was geht online raus, was geht im stationären Bereich raus. Ich kann genauso, ich meine, es kennt ja jeder, wie das funktioniert. Wenn ich jetzt zum Zara oder zum H&M gehe und mir dort online irgendwas bestelle, 3 Pullover, 2 davon passen nicht, dann kann ich nächste Woche oder am nächsten Tag in die Stadt fahren, zum H&M reingehen und das dort umtauschen. Da gibt es Anbieter am Markt, Adyen zum Beispiel ist einer davon, die das extrem gut machen, die solche Lösungen zur Verfügung stellen. Die machen das aber nur für Enterprise-Kunden. Ja. Also der klassische kleine mittelständische Händler aus Deutschland oder aus Österreich wird sich schwer tun, von Adyen gut betreut zu werden. Ja. Und wir haben das eben analysiert und wir sind der Meinung, dass die kleinen und mittelständischen Händler im deutschsprachigen Raum underserved sind, wie sagt man,
unterbetreut. Also unterbetreut.
Unterbetreut sind. Ja. Und dass da extrem viel notwendig ist, den Handel wieder unterstützen zu können beim Wachstum. Ja. Also ich glaube, alle kämpfen seit den letzten paar Jahren, seit der Corona-Pandemie. Wir sehen das selber. Wir sehen in den Zahlen, dass sehr viele Unternehmen in die Insolvenz schlittern, weil einfach sehr viel online eingekauft wird, insbesondere bei den großen Plattformen. Und ich glaube, wenn ich einem kleinen Händler eine Lösung anbieten kann, mit der er relativ einfach, mit relativ wenig Aufwand, sowohl online als auch offline super verkaufen kann, dann ist das ein Riesenmehrwert.
Man hat natürlich auch den Vorteil dann, wenn ich es richtig verstanden habe, also in der Recherche, dass man auch als Händler weiß, ob der Konsument zum Beispiel jetzt im Vorortgeschäft dieses und jenes gekauft hat, wo man ihm dann vielleicht auch also zusätzliche Angebote machen kann, was zum Beispiel auch im E-Commerce dann möglich wäre.
Genau. Das ist das, also natürlich, wir sammeln sehr viele Daten. Jetzt kann man natürlich befürchten, dass was macht die unser mit meinen Daten? Uns interessieren diese Daten eigentlich gar nicht. Ja? Also wir wollen diese Daten den Händlern zur Verfügung stellen. Der Händler, also ich habe vorhin schon kurz gesagt, wer kriegt von uns sogar sein, das ist jetzt ein ich nenne es immer ein kleines CRM, das hat bei weitem nicht die Funktionalität von einem Salesforce oder einem Microsoft Dynamics, aber für einen kleinen mittelständischen Händler reicht das, wenn der weiß, wie oft der Christoph Heinzler bei dem eingekauft hat, was seine präferierten Produkte sind oder Marken sind, und dann entsprechend auch maßgeschneiderte Kampagnen fahren kann und denen Newsletter oder über welchen Kanal auch immer ein Angebot zukommen lassen kann.
Jetzt hast du ja vorher mal die BaFin gesprochen, ganz am Anfang. Ja. Ich glaube, auch ganz wichtig ist zu wissen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr deshalb ja auch diese Banklizenz habt, weil ihr auch diese dementsprechend die Bankgeschäfte abwickelt, aber auch Daten dementsprechend speichert für den Händler, oder? Und das muss ja vor Dritten geschützt sein.
Genau.
Ja. Also es war jetzt, ja, genau, ich kann es jetzt ein bisschen mehr mitnehmen.
Also wir haben mehrere Lizenzen. Mhm. Ja? Also wir haben Zahlungsdienste-Lizenz in Deutschland, in Luxemburg und in Dänemark. Insofern werden wir beaufsichtigt von den lokalen Aufsichtsbehörden. In Deutschland ist es eben die BaFin. Mhm. Und natürlich ist es im Finanzdienstleistungsbereich, da wird einfach mit sensiblen Daten umgegangen. Da kommt das ganze Thema Geldwäsche, AML dazu. Das muss man einfach perfektionieren. Und ich glaube, wir haben in den letzten 2 Jahren haben wir über 10 Millionen Euro investiert in unsere Systeme. Wir dürfen von uns behaupten, dass wir momentan oder mittlerweile sicherlich der sauberste Zahlungsdienstleister im deutschsprachigen Raum sind. Wir waren auch einer der ersten, der geprüft wurde. Es ist gut und wichtig, dass die Aufsichtsbehörden da verstärkt drauf schauen. Es ist nicht immer einfach, muss man ehrlicherweise dazu sagen, im operativen Geschäft dann, weil da gehen auch Wettbewerbsnachteile mit einher. Ja? Also wenn sozusagen Mitbewerber aus dem Ausland wesentlich schneller einen Händler aufschalten können und wesentlich weniger Informationen von diesem Händler brauchen, dann verstehen das die Händler oft nicht. Warum braucht sie jetzt einen Firmenbuchauszug von mir? Warum braucht sie eine Bilanz von mir? Wir machen das nicht, weil wir die Händler damit jagen wollen oder weil wir ihnen das Leben schwer machen wollen. Es ist einfach unsere Pflicht, das ist diese Dokumente, diese Unterlagen einzufordern, zu prüfen, festzustellen, wer die wirtschaftlich Berechtigten im Hintergrund sind und absolut sicher zu gehen, dass da alles im sauberen Bereich ist.
Weil es hat einen Vorteil für den Konsumenten, dass er natürlich weiß, dass seine Daten geschützt sind, aber auch für den Händler, dass er eigentlich mit einem Partner zusammenarbeitet, der alle diese Anforderungen, die immer mehr werden, auch für die Händler, auch von der Zahlungsmittelseite her, einfach auch abdecken kann. Jetzt haben wir heute aber, also wir haben jetzt schon sehr viel gesprochen über SME-Kunden, wir haben schon sehr viel gesprochen über Pay Now, Pay Later. Jetzt würde ich mit dir gerne noch kurz über das Thema Marktplätze sprechen, ja, weil das ist ja eines dieser großen Themen, die ja für viele Händler, ja, und du hast es ja richtigerweise auch angeschnitten, ja, durch was in den letzten Jahren passiert ist, ist sehr viele große Player, haben sehr viel Umsatz weggenommen, ja, und man kann sich als kleiner Händler, muss man einfach sehen, wie man dementsprechend überlebt. Und das sind natürlich auch Marktplätze, wo man sichtbar gemacht wird. Ja. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, wie da eure Strategie aussieht und wo da die Reise hingeht?
Also wir haben kürzlich eine Partnerschaft abgeschlossen mit Lemonway. Das ist ein Provider, der sich auf Marktplätze spezialisiert hat. Das ist jetzt ehrlicherweise nichts für den klassischen KMU-Händler. Mhm. Also die haben ein gewisses Mindestvolumen, dass man auf diese Plattform drauf kann. Das heißt, wir haben gemeinsam mit einem Partner die Möglichkeit für sagen wir mal, größere mittelständische Händler auch eine eigene Marktplatzlösung zu supporten. Und ansonsten glaube ich, dass man als KMU-Händler selber entscheiden muss, ob man auf diesen Marktplätzen jetzt vertreten sein will oder nicht. Ja, die Reise geht dorthin. Es gab in den letzten Jahren mal so ein bisschen einen Schwung wieder zurück oder ein bisschen weg von diesen Marktplätzen. Aber im Endeffekt ist es halt tatsächlich so, dass die Marktplätze den E-Commerce einfach perfektioniert haben. Ja. Die liefern super schnell, die haben die Zahlungsmittel, die bieten die Zahlungsmittel an, die der Großteil benutzen will dort. Du findest relativ einfach die Produkte, die du gerade bestellen willst. Also ich glaube, dass man sich als E-Commerce-Händler oder als Händler, der sich nur auf den E-Commerce konzentriert, wenn man nicht eine eigene, sehr starke Marke hat, da gibt es ja viele davon, die auch online extrem erfolgreich sind, weil sie eine entsprechende Markenbekanntheit haben. Ich glaube, dass man als kleiner KMU-Händler, wenn man sozusagen online das nur so ein bisschen mitlaufen lässt, neben seinem stationären Geschäft, wahrscheinlich nicht drumherum kommt, auch auf dem ein oder anderen Marktplatz präsent zu sein.
Jetzt hast du ja 2016 begonnen und damals war es ja auch noch so, und ich glaube, das ist ganz entscheidend, wir haben damals, da wurden Shops noch programmiert zum Teil. Ja. Also da hat es eigene Shop-Systeme gegeben, die man selbst programmieren konnte. In der Zwischenzeit gibt es ja schon viele standardisierte Shop-Software. Und ihr seid ja, wie ich auf der Homepage gesehen habe, schon sehr viele Plugins. Also das sind Module bei den Shop-Systemen, die man einfach freischalten kann, weil jetzt unser schon integriert ist, ja auch verfügbar. Wie sieht denn da eure Strategie auch von eurer Seite aus in dem Bereich? Ihr macht da relativ viel, was ich gesehen habe. Ja.
Also Shop-Systeme sind extrem wichtig, insbesondere für Händler, die vielleicht gerade erst mit dem E-Commerce starten, nicht so viel Kapital haben, um ihren eigenen Shop bauen zu lassen, sondern auf eine standardisierte Shop-Software zurückgreifen. Da gibt es unterschiedliche, da gibt es ein Magento, ein Shopware, ein WooCommerce. Mittlerweile extrem stark und Marktführer in Deutschland ist Shopify. Wir haben jetzt seit wenigen Wochen haben wir auch eine Shopify-Integration, auf die sind wir sehr stolz, weil es ist schwierig, bei Shopify da überhaupt reinzukommen. Mhm. Natürlich mit den üblichen Einschränkungen auch seitens Shopify. Aber wir arbeiten da nicht nur mit den Shop-Systemen selbst, sondern auch mit E-Commerce-Agenturen zusammen, die sozusagen für den Händler die Shops bauen. Die werden von uns geschult, die wissen dann auch, was der Händler alles benötigt und ist für uns ein wesentlicher Bestandteil für unser Wachstum.
Jetzt gehe ich einmal davon aus, nach unserem Gespräch, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer sich sicherlich fragen, jetzt bin ich vielleicht bei einem anderen Anbieter, mir würde aber das Angebot von uns ja wirklich sehr, sehr interessieren. Wie können Sie jetzt mit euch Kontakt aufnehmen?
Relativ einfach über unsere Website, da gibt es ein Kontaktformular, das füllt man aus. Unser Vertrieb sollte innerhalb von 1-2 Werktagen zurückrufen, einen Termin vereinbaren und dann bespricht man das Projekt.
Was ja gerade in der Dachregion, das habe ich erst letzte Woche wieder so richtig wahrgenommen, das Thema Native Speaker, in dem Fall German, ja, das ist ja bei euch gegeben, sozusagen, weil es gibt ja viele Anbieter in dem Bereich Bezahlen, wo man ja leider keine Native Speaker hat, wenn man dann wirkliche Themen hat nach der Integration, das wäre bei euch aber gegeben. Falls Fragen auftreten betreffend Umsätze oder gegebenenfalls Rückbuchungen?
Ja, also für uns ist das ein sehr wichtiger strategischer Bestandteil. Deswegen fokussieren wir uns auch auf unsere, wir nennen es immer unsere Heimmärkte, aber es ist unser Heimmarkt dort, wo wir ein Büro haben, eine lokale Präsenz haben. Wir haben in allen vier Ländern, also Dänemark, Luxemburg, Deutschland und Österreich, haben wir lokale Support-Teams, lokale Vertriebsteams sitzen, die den Händler betreuen, die, wenn gewünscht, auch vor Ort hinfahren zum Händler. Also wir wollen uns sozusagen mit dieser lokalen Präsenz von den anderen Anbietern abheben, die eben sozusagen aus nicht deutschsprachigen Ländern auch unsere Märkte servicieren. Und das ist auch ein Riesenvorteil. Also wir merken das jeden Tag. Die Händler oder unsere Bestandskunden, die schon seit vielen Jahren mit uns zusammenarbeiten, die werden genauso angesprochen von diesen Händlern und die sagen halt, bringt mir nichts, wenn ich da mit irgendjemandem telefonieren muss, der in irgendeinem Callcenter sitzt, irgendwo auf der Welt, dem ich erst einmal erklären muss, was ich überhaupt mache, die Sprachbarriere habe und wo ich nicht unmittelbar dann sozusagen eine Antwort auf meine Fragen bekomme. Also ist ja für unsere Händler ist das extrem wichtig und wir haben das in unserer Unternehmensstrategie sehr tief verankert Und deswegen sind aktuell auch nur unsere Heimatmärkte in unserem strategischen Fokus.
Man hat ja auch immer das Thema, gerade das letzte Woche ist ja wirklich wahrgenommen, dass da mal zum Beispiel Händler auch sagen, es ist ja nicht ihre Kernkompetenz, ja, dass sie da jetzt über das Payment dementsprechend mit jemandem sich austauschen müssen, um jetzt zu wissen, ist der Umsatz jetzt durchgegangen oder nicht, weil es ist die Kernkompetenz, das zu verkaufen, was er verkaufen möchte. Oder? Ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig, weil so kann man auch Umsatz steigern, genau, wenn man schneller erkennt, genau, ob das jetzt ein guter Kunde ist oder ein nicht so guter Kunde, ja, ist.
Das ist unser Ziel, dass wir das Payment dem Händler abnehmen, weil der kann am besten seine Produkte verkaufen und das Payment im Hintergrund sollte er eigentlich gar nicht spüren. Ja. Also das muss mitlaufen, das muss funktionieren und im besten Fall weiß der Händler gar nicht, wer wir sind.
Ja, da glaube ich, der Wunsch ist ja genehm, aber ob das auch so aufgeht, weiß ich nicht. So, jetzt sind wir leider schon wieder am Schluss, muss ich leider sagen. Ich würde gerne mit dir das Payment-Quiz machen. Und ich habe mir vom letzten Mal noch einmal angehört, was du gesagt hast. Aber ich nehme an, du wirst jetzt hoffentlich nicht dieselben Antworten geben. Es hat sich ja sehr viel getan, wie wir am Anfang festgestellt haben. Also, welche Trends siehst du denn in der Zukunft beim Payment?
Ich sehe sehr stark, dass sich Payment mit Software weiter verschmelzen wird. Ja. Mhm. Das sage ich jetzt nicht nur, weil wir dieses Angebot haben. Ich habe mich die letzten 2 Jahre sehr intensiv mit dem Markt weltweit beschäftigt. Wir haben uns da zum Beispiel eine Square, eine Lightspeed angeschaut aus Amerika, aber da gibt es genauso, oder Toast aus Kanada. Es gibt in Europa Dojo und Thea, die das sehr stark machen. Das heißt, insbesondere für den stationären Bereich reicht es heute nicht mehr nur Payment anzubieten. Payment ist nur noch Commodity. Wir haben im deutschsprachigen Raum alle das gleiche Problem, dadurch, dass es das Payment Commodity ist, ist es schwierig, dort gute Margen noch durchzubekommen und deswegen brauchst du einfach zusätzliche Services, die du dem Händler anbietest und da spielt die Software halt einen extrem große
Bedeutung.
Extrem große Bedeutung, genau.
Ich meine, das ist mir auch zum Beispiel letzte Woche aufgefallen, dass es eben, früher hat man ja gesagt, das sind so klassische Bankgeschäfte, in der Zwischenzeit sind es schon technische Geschäfte. Also da geht es sehr viel mit der Technik in der Zwischenzeit, oder? Würdest du auch so bestätigen, oder?
Richtig, ja, aber eigentlich Banken ist ein gutes Stichwort, ja. Wir arbeiten jetzt in Deutschland immer mehr und immer stärker mit Banken zusammen, weil auch alle Banken oder viele Banken sich gar nicht mehr mit diesen Themen beschäftigen wollen und die suchen sich einfach einen spezialisierten Provider, mit dem sie zusammenarbeiten können und sozusagen die Produkte dann entweder White Label oder eben auch nicht verkaufen.
Welches Zahlungsmittel verwendest denn du am liebsten? Ich nehme jetzt an, nein, ich sage jetzt lieber nichts, bitte.
Apple Pay.
Ja, genau, haben wir schon gehabt. Okay. Bei welchem Händler hast du eingekauft und welches Zahlungsmittel hast du eingesetzt? Was vor Ort oder was E-Commerce?
Ich habe tatsächlich letzte Woche beim Bieber eingekauft online und habe mit Kauf auf Rechnung bezahlt.
Welches Zahlungsmittel war deiner Meinung nach prägend für die Händlerlandschaft? Ich habe dich damals gefragt, international, ich würde dich jetzt gerne für die Dachregion fragen.
Ich sage jetzt 2, okay. Also wir haben das Thema heute immer wieder, ja, das sind die Wallets, es ist egal, ob ich jetzt ein iPhone habe und Apple Pay nutze oder ein Android-Device und Google Pay nutze, das ist einfach, es funktioniert so einfach und so schnell. Ich sehe da auch keinen anderen Trend kurzfristig kommen, weil solange wir alle das Smartphone in der Hose haben und die Geldtasche zu Hause lassen, wenn wir das Haus verlassen, wird das Zahlungsmittel der Stunde bleiben. Und genauso aber den Rechnungskauf. Ja. Also das sind die 2 Zahlungsmittel, wo wir einfach die stärksten Wachstumsraten sehen.
Ja, jetzt sind wir leider zum Abschluss gekommen. Ich möchte mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken, die bis zum Schluss zugehört haben. Vielleicht möchtest du noch 1-2 Sätze an die Zuhörerinnen und Zuhörer richten.
Boah.
Also er hat jetzt so viel erzählt, dass ich jetzt sage, boah. Ich würde aber gerne eines sagen, und zwar, Christoph, es hat wieder sehr gut gefallen mit dir. Und ich hoffe nicht, dass ich jetzt wieder 2,5 Jahre warten muss, bis du das nächste Mal zu uns kommst. Ja, also vielleicht können wir das wirklich ein bisschen so in einen engeren Austausch bringen. Ich möchte mich herzlich bedanken bei allen, die jetzt zugehört haben. Ich möchte auch zum Abschluss sagen, bitte abonnieren nicht vergessen, sofern ihr es noch nicht gemacht habt. Und weiterempfehlen, bitte auch ganz wichtig. Oh ja, in diesem Sinne möchte ich sagen, entweder guten Abend, guten Morgen, Mahlzeit oder Adieu. Tschüss.
Vielen Dank.